Ich möchte zum Anfang noch beten und dann steigen wir in das heutige Thema ein. Herr, ich bin dir so dankbar, dass wir heute Abend wieder hier sitzen dürfen und dir Lieder singen können und dich anbeten dürfen. Danke, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen. Danke für das gute Essen, für das gute Wetter, für die gute Gemeinschaft, aber auch dafür, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du uns auch damit versorgst. Und du siehst auch, dass wir müde sind, dass wir heute Abend auch noch einiges vorhaben. Und doch möchtest du auch zu uns reden. Und ich bete darum, dass du uns aufmerksame Herzen gibst, aufmerksame Ohren schenkst, dass wir das, was du auch sagst, nicht einfach wieder vergessen, sondern in unser Leben aufnehmen, es prüfen und auch erkennen, wie wertvoll dein Wort ist. Und das ist nicht einfach, auch nach dem Thema wieder verschwindet oder wir uns sofort mit anderen Gedanken beschäftigen. Geh du uns nach mit deinem Wort. Amen. Ich habe euch ein ganz besonderes Thema mitgebracht, das mir nicht einfach gefallen ist. Ich werde es auch später nochmal erzählen, warum. Auf jeden Fall soll es heute um die Ehe gehen. Und mein Thema heißt Ehe, Gefängnis oder Paradies? Ehe, Gefängnis oder Paradies. Ich denke, jeder von euch hat schon mal so Sprüche gehört, die man über die Ehe sagt. Manchmal witzige Sprüche, mal weniger witzige Sprüche. Kurz nachdem ich mich verlobt habe, kam eine Person auf mich zu und meinte, hey Michi, drum prüfe, wer sich bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Und dachte ich mir so, okay. Ja, okay, kann man so mal stehen lassen. Und wenn du ältere Ehepaare triffst, dann hört man manchmal schon andere Worte, andere Sätze. Und dann heißt eher, die Ehe ist wie das WLAN, meistens schwach, aber irgendwie reicht's. Ja, und dann denkst du dir so, okay, da hört man verschiedene Sachen. Und alles in allem wird uns so ein Bild vermittelt, dass Ehe an sich eigentlich schon schön werden kann. Eigentlich. Aber nur unter ganz besonderen Umständen. Also da muss alles passen. Und zwar, und das ist schon das Schwerste eigentlich, erstmal musst du den perfekten Partner finden. Und das ist super schwer. Ja, du musst einfach den finden, der zu dir passt, so das fehlende Puzzleteil zu dir. Und es funktioniert aber auch nur in der Beziehung, in der Ehe, zum Beispiel, wenn ihr denselben Humor habt. Das ist unheimlich wichtig. Weil es ist schon mies, wenn du über was lachst und deine Frau halt nicht. Ja, sollten halt schon, wenn ein Witz erzählt wird, sollten halt schon beide lachen. Also sollte schon derselbe Humor sein. Das sollte schon da sein. Wichtig ist auch, dass man dasselbe Hobby hat. Weil mit dem Hobby verbringt man ja auch viel Zeit. Und wenn man das dann halt mit seinem Partner verbringen kann, dann ist es natürlich umso besser. Also der perfekte Partner muss auch dasselbe Hobby haben. Also Humor, Hobby. Okay, was noch wichtig ist natürlich auch, dass man so die richtigen oder dieselben Vorstellungen vom Urlaub hat. Also da sollte schon die richtige Richtung oder in die gleiche Richtung gehen, weil es halt doof, wenn der eine gerne die Städte besucht und der andere lieber am Strand liegt. Das beißt sich halt. Dann denkst du so, das ist auch wichtig. Da solltet ihr auch dieselben Vorstellungen haben. Und wichtig ist auch, dass man dieselben Vorstellungen davon hat, wie später mal das Haus aussehen soll. Und wie es eingerichtet wird. Weil da gibt es halt die meisten Ehestreitigkeiten. Die meisten Häuser werden verkauft, weil die Leute sich scheiden lassen. Also oft noch im Rohbau. Und da gibt es Streit und dann gehen die Paare auseinander. Also wichtig ist auch, dass so die Vorstellungen davor abgeklärt werden. Wie soll das Zuhause später mal aussehen? Wenn das nicht übereinstimmt, dann wird es richtig schwer. Und dann wird die Ehe nämlich auch zu einem Knast. Dann ist es wie ein Gefängnis. Und obwohl die Scheidungsrate in Deutschland extrem hoch ist und man meinen könnte, die Ehe ist total uninteressant geworden, hat sie in unserer Gesellschaft trotz all dem immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Trotzdem besteht bei vielen immer noch der Wunsch zu heiraten. Immer noch der Wunsch, sein Glück mit dem Partner einfach durch die Eheschließung festzumachen. Während meiner Ausbildungszeit, da war ich mit einem weiteren Azubi in derselben Abteilung und wir sind gleich alt. Und er hat mich immer wieder vom Bahnhof abgeholt. Da sind wir zusammen zur Arbeit gefahren und das war so ein richtiger Lebemensch. Also alles mitnehmen, was geht. Da war immer auf der Überholspur, immer Vollgas und er wollte alles mitnehmen, was die Welt dir halt einfach geben kann. Hat er auch ganz klar so gesagt, das war ihm eigentlich auch, das war ihm total wichtig. Und das Schlimmste, was er sich so vorstellen konnte, war so eine Frau zu haben. Er wollte nämlich mehrere. Der hat sich ausgelebt und er hatte mehrere Freundinnen. Er sagt so, nee, hey, was ist das Schlimmste? Das ist wirklich eine Frau und dann noch Kinder. Das ist voll schwierig. Also du bist dann da voll eingeschränkt. Und er hatte zu mir gesagt, hey, ich möchte Vollgas geben und mit 30 will ich sterben. Und wir waren 18. Und ich dachte mir so, hey, krass. 30 war für ihn das Alter, wo er dachte, hey, dann kann ich das Leben halt nicht mehr so weiterführen, dann lohnt sich's nicht mehr. Wir haben uns dann so eine Zeit lang aus den Augen verloren. Vor 3 Jahren habe ich mitbekommen, dass er heiratet. Und ich dachte mir, ey, wie kann das sein? Total verrückt, weil er nie auf der Suche war nach was Festem. Und er wollte immer seinen Spaß. Und dann hat er auch gehabt. Und vor kurzem haben wir uns auch auf einem Geburtstag wieder getroffen. Und habe ich mit ihm geredet und habe gesagt, hey, kannst du dich noch damals erinnern, als wir 18 waren? Da hast du diese Aussage gebracht, dass du Vollgas geben willst und dann möchtest du mit 30 sterben. Hat er nur kurz nachgedacht, sagte, ja, es war auch so. Aber es hat sich viel verändert. Sagte, ich hab die Frau gefunden und jetzt bin ich verheiratet. Und die Frage in mir war dann auch so, was ist da passiert? Warum auf einmal? Natürlich gibt es Menschen, die ganz klar sagen, sie wollen nicht heiraten, aber bei sehr vielen ist der Wunsch da. Aber warum? Und das bringt mich zum ersten Punkt. Der erste Punkt ist Gottes Idee. Warum ist es so? Warum heiraten Menschen, auch wie mein früherer Arbeitskollege, der eigentlich gar nichts davon wissen wollte, dem das völlig egal war? Warum heiraten Menschen, die schon lange zusammenleben, die ja eigentlich schon ein Leben führen wie eine Ehe oder es einer Ehe gleicht? Warum dann doch die Ehe? Interessant ist auch, Menschen, die eigentlich mit dem Glauben gar nichts zu tun haben wollen, die gar nicht in die Kirche gehen, die von Gott gar nichts wissen wollen, wollen trotzdem oftmals kirchlich getraut werden. Standesamtlich reicht nicht. Und man muss es noch kirchlich festmachen und man wünscht sich doch noch irgendwo so einen Ticken göttlichen Segen, dass das Ganze halt doch irgendwie funktioniert, dass halt doch klappt. Und warum? Warum ist dieser Wunsch danach da? Ich habe mir Gedanken gemacht und ich denke, weil Gott es in uns hineingelegt hat. Weil Gott derjenige ist, der den Bund geschaffen hat oder hat es in uns, in seine Geschöpfe hineingelegt. Ähnlich wie der Prediger sagt, vielleicht kennt ihr diese Stelle, ich lese sie vor, Prediger 3, Vers 11. Hier heißt es, er, also Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Gott schafft den Menschen und er legt ihnen die Ewigkeit ins Herz. Vielleicht habt ihr diesen Vers schon mal gelesen und gedacht, so, ja, was heißt das, dass diese Ewigkeit in mein Herz gelegt ist? Was bedeutet es überhaupt? Ich verstehe das so, dass Gott uns Menschen das Bewusstsein gibt, dass es mehr gibt als nur dieses Leben, dass da mehr ist als nur dieses eine Leben, als das hier und jetzt. Warum sonst die ständige Frage der Menschen nach dem Sinn des Lebens? Warum bin ich? Wo geh ich hin, wenn ich mal tot bin? Wo werde ich später sein? Und das Bewusstsein nach Ewigkeit, das finden wir auch in vielen anderen Völkern. Also viele Völker haben sich darüber Gedanken gemacht und es unabhängig voneinander. Und jeder hat so ein verschiedenes Verständnis von einer Ewigkeit. Die einen nennen es die ewigen Jagdgründe, in die man eingeht. Die anderen nennen es Valhalla oder Hades. Such dir eine Kultur aus und du findest die Ewigkeit. Wie sie auch alle heißen mögen, jeder ahnt, dass da noch was kommt. Und ich denke, du brauchst schon einen extrem großen Glauben, wenn du der festen Überzeugung bist, dass nach deinem Tod nichts mehr kommt. Dass dann einfach aus ist, alles schwarz, das war's. Du brauchst schon einen extrem großen Glauben, um zu meinen, dass du ein zufälliges Produkt der Evolution bist, das halt einfach ein paar Jahre lebt und dann tot ist. Und der Prediger schreibt, dass es jeder Mensch in seinem Herzen trägt. Jeder trägt die Ewigkeit in seinem Herzen. Warum? Gott hat sie ihm seit der Geburt ins Herz gelegt. So kommen wir auf die Welt. Und genauso gibt Gott seinen Geschöpfen den Wunsch nach einem Bund, weil er den Menschen so geschaffen hat. Adam ist ohne Eva eigentlich unvollständig. Eva ist ohne Adam unvollständig. Hier möchte ich noch hinzufügen, dass wenn du Single bist oder wenn Menschen alleine sind, dann heißt das nicht, dass sie nicht vollständig sind. Überhaupt nicht. Das würde gegen die Schöpfung Gottes sprechen, dann hätte Gott ja nur einen Menschen zu 50% vollkommen gemacht. Gott hat Pläne mit jedem Einzelnen, in welche Richtung die auch gehen mögen. Aber wir sehen das trotz all dem in 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott sieht, dass es für den Menschen nicht gut ist, dass er alleine ist und sagt: Hey, ich mache dir eine Gehilfin, die dir gleich ist, die zu dir passt. Und so gibt Gott Adam die Eva, weil er sieht, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Heute ist es nicht anders. Keiner von uns möchte alleine sein. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft. Das ist so unglaublich wichtig. Und Gott erschafft beide füreinander. Eva wird erschaffen als Gehilfin von Adam, die ihm entspricht. Und jetzt kommen wir zu so Worten, die immer wieder so negativ angesehen werden. Gehilfin. Oh, da stoßen sich viele dran. Eva ist Gehilfin. Da kommen dann oft so Sachen hoch, so, die Frau wird hier benachteiligt, wenn sie als Gehilfin angesehen wird. Das ist so ein bisschen auch ein Grund zu sagen, die Bibel stellt den Mann höher als die Frau oder verdreht hier vieles, ja, passt aktuell nicht in unsere Zeit hinein. Aber das hebräische Wort für Gehilfin ist das Wort Eser. Und dieses Wort, das finden wir öfters in der Bibel, unter anderem auch im Psalm 121, Vers 2. Schaut mal, wo dieses Wort noch benutzt wird. Im Psalm 121, Vers 2 steht Folgendes: Meine Hilfe kommt vom Herrn. Und das Wort Eser wird für Gott selbst verwendet. Es ist eigentlich so die Bedeutung, der zu Hilfe kommt, der einem beisteht. Du kannst es dir auch so vorstellen, du hast etwas Schweres, was du lupfen musst, aber du bist halt alleine nicht imstande, das zu heben, und dann holst du dir eine weitere Person, weil du es nicht schaffst, ja, weil du Hilfe brauchst. Und dann packt ihr zu zweit diesen Gegenstand und ihr tragt ihn weg. Ist die Person jetzt irgendwie weniger wert? Nein, überhaupt nicht. Die ist genauso viel wert. Sie hat dir geholfen. Und das meint Gott mit den Worten: Eva ist für Adam eine Gehilfin. Sie ist eine Ergänzung. Das, was Adam eigentlich gebraucht hat, und ebenso ist Adam die Ergänzung für Eva. Und Gott, er schafft hier einen Rahmen in seiner Schöpfung, und wir nennen ihn Ehebund, den dann eben ein Mann und eine Frau eingehen. Und dann heißt es, indem sie einfach ein Fleisch sind, indem sie ein Fleisch werden. Und das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und hier sehen wir Gottes Idee, Gottes Ordnung, die Gott in uns gelegt hat, und danach wurde der Mensch geschaffen, und deswegen hat der Mensch auch danach ein Verlangen. Der Mensch möchte in diesen Bund eingehen. Und diesen Bund ergänzen sich beide und bilden zusammen eine neue Familie. Und wie lange soll dieser Bund gehen? Wie lange ist dieser Bund jetzt gültig? Das bringt mich zum zweiten Punkt, der heißt, bis der Tod uns scheidet. Diesen Satz, den man bei der Trauung hört, seien wir ehrlich, nimmt noch kaum jemand ernst, oder? Bist du auf so eine Hochzeit, dann hörst du es, denkst du so, okay. Das Brautpaar gelobt, wir stehen da vorne am Altar, das Brautpaar gelobt einander, ewige Liebe, ewige Treue, Beistand. Dann versprechen sie das vor Gott, vor den Standesbeamten, vor dem Pfarrer, der anwesend ist, vor der Familie und vor den ganzen Freunden. Und statistisch gesehen endet diese Ewigkeit aber nach 14,8 Jahren. Jede dritte Ehe wird geschieden. Der Sänger Drafi Deutscher hat 1965 einen Mega-Hit rausgebracht. Kennt jeder von euch? Bestimmt schon mal mitgesungen, mitgegrölt, Marmorstein und Eisen bricht. Mega-Lied, oder? Man singt da Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Und der hat's ernst gemeint. Der war nur dreimal verheiratet und zweimal geschieden. Und das sind so Worte irgendwie, wenn man sie hört, die er gesungen hat, die sind so vielversprechend. Aber eigentlich werden sie gar nicht gehalten. Es ist einfach so, man sagt das, was der andere hören will, aber eigentlich interessiert es niemanden. Es gibt auch immer wieder die Versuche, neue Ehekonzepte zu erstellen. Ist auch ganz interessant. Wie könnte man neue Ehekonzepte erstellen? Was kann man machen, damit die Leute sich nicht scheiden lassen? Und eine Idee war, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es wurde, soweit ich weiß, noch nicht umgesetzt, außer in einigen Ländern, in die wir nicht reisen, höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall, es gibt die Überlegung, die Ehe auf Zeit einzusetzen. Das heißt, man legt vor der Trauung fest, wie so bei einem Vertrag, wie viele Monate, wie viele Wochen oder wie viele Tage man verheiratet bleibt. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann überlegt man einfach, ja, wie lief's jetzt? Lief es gut, weniger gut, verlängert man den Vertrag oder löst man ihn auf? Macht man weiter oder geht man einfach nach dieser Zeit getrennte Wege? Kann man machen, weil dann sinkt ja auch die Scheidungsrate, weil dann ist der Vertrag ja zu Ende. Aber was sind Gottes Vorstellungen hinter diesem Bund? Wie hat Gott sich das vorgestellt? Dieser Bund, den Gott sich vorgestellt hat, oder seine Idee, die war nicht zeitlich begrenzt, außer durch den Tod natürlich. Markus 10, Verse 8 bis 9. Markus 10, 8 bis 9, bekannte Verse, werden auch immer wieder bei uns in der Gemeinde bei der Trauung vorgelesen. So sind sie, also das Ehepaar Mann und Frau, nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist Gottes Ordnung, wie lange eine Ehe halten soll. Vielleicht hast du schon mal gehört, wie Partner übereinander reden. Da heißt es, hey, boah, wenn du wüsstest, wie mein Mann ist, der ist furchtbar. Der denkt nur an sich, ständig auf der Arbeit, gar keine Zeit für mich, immer voll im Stress. Oder wenn du wüsstest, wie sich meine Frau verhält, so eine richtige Furie, ey, mit der würdest du es keine Woche aushalten. Es ist besser, wenn man das beendet, wir lieben uns einfach nicht mehr. Und das Streit, Hass, Egoismus, Unzufriedenheit, Lieblosigkeit und all diese Dinge kommen einfach mit der Sünde in die Ehe mit rein. Und am Ende stehen da zwei Sünder Zwei Egoisten am Traualtar und wollen sich das Ja-Wort geben. Und durch die letzten Themen, die wir jetzt einfach gehört haben, haben wir gesehen, was Gottes Idee war mit der Schöpfung, wie er es gemacht hat. Und als die Sünde einfach hineinkam, wie diese Ordnungen einfach komplett verdreht wurden. Und mir geht es immer wieder so, tatsächlich frage ich mich immer wieder, wie kann eine Ehe überhaupt ohne Gott funktionieren? Das ist eine Frage, auf die ich irgendwie keine Ahnung, keine Antwort finde. Wie soll Ehe überhaupt funktionieren, wenn das Göttliche herausgerissen wird? Wie soll Ehe funktionieren, wenn ich keine Bedienungsanleitung für die Ehe habe? Wonach soll ich mich orientieren? Wenn der Schöpfer die Orientierungsliste hat, die Bedienungsanleitung, dann habe ich was, woran ich mich orientieren kann. Aber was soll ich als Mensch ohne Gott, woran soll ich mich festhalten? Wie soll ich wissen, wie ich eine Ehe leben soll? Wenn ich gar nicht weiß, was überhaupt der Zweck der Ehe ist, warum soll ich sie dann lange führen? Und was hat Gott überhaupt mit der Ehe vor? Wenn ich das nicht weiß, dann wird es schwierig. Und dann kommen wir auch zum dritten Punkt. Der heißt Gottes Plan für zwei Egoisten. Gottes Plan für zwei Egoisten. Und da stellt man sich auch die Frage, was erhoffe ich mir durch die Ehe eigentlich? Das ist eine Frage, die gebe ich an dich weiter. Frage an dich, was erhoffst du dir durch die Ehe? Wenn du dir Gedanken über die Ehe machst, was du vielleicht schon mal gemacht hast, was sind also deine Gedanken? Was geht durch den Kopf? Ist es nicht so, dass es meistens egoistische Wünsche sind? Dass du dann halt überlegst, welche Erwartungen habe ich an meinen Partner? Ist es nicht oft so, mein Partner, den ich noch nicht habe, soll meine Wünsche erfüllen, meine Träume erfüllen? Er soll mich glücklich machen? Er soll mir Erfüllung geben? Die Ehe ist oft an Wünsche und an Vorstellungen gebunden, die ich für mein Leben habe. Ich suche in der Ehe mein Bestes und mein Partner soll in meiner Ehe auch mein Bestes suchen. Also eigentlich dreht sich doch alles nur um mich. Aber wenn wir uns den tatsächlichen Zweck der Ehe ansehen, dann geht es da gar nicht um dich. Auch nicht um deinen Partner. Es geht um was ganz anderes. Und zwar soll die Ehe Gottes Liebe widerspiegeln. Wir sollten uns vielmehr fragen, wenn du irgendwann verheiratet bist oder auch jetzt schon, wenn du dir vielleicht Gedanken machst, soll dich fragen, was möchte Gott von uns in der Ehe? Was möchte Gott von uns in der Ehe? Wenn du irgendwann verheiratet bist, was möchte, auch schon davor, was möchte Gott von dir als Ehemann? Oder was möchte Gott von dir als Ehefrau? Wie soll das Leben in der Ehe aussehen? Und da gibt es einen super herausfordernden Vers in Epheser 5, Vers 25, der uns gar nicht einfach fällt, es zu leben. Epheser 5, Vers 25, da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist ein heftiger Vers eigentlich. Der Anfang klingt eigentlich voll gut. Hey, liebt eure Frauen so. Okay, einfach, oder? Ich soll sie lieben? Ja, gar kein Problem, oder? Nein, es ist gar nicht. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach zu lieben. Es ist einfach zu lieben, wenn alles super läuft. Es ist einfach, wenn du mega verknallt bist, wenn du noch deine rosa-rote Brille auf hast. Dann ist es einfach. Aber kommst du in schwere Situationen? Und man eckt aneinander an und dein Traumpartner macht nicht so ganz mit, wie du willst. Dann streitet man sondern gibt es nichts zum Lieben. Dann fällt es extrem schwer und dann kannst du deinen Partner alles nur nicht lieben. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter, weil er sagt, Männer nicht nur lieben, sondern bereit sein, sein Leben zu geben. So wie Christus es getan hat für die Gemeinde. Und das ist krass, oder? Bereit sein, sein Leben zu geben. Und Jesus hat die Liebe aber nicht an Bedingungen geknüpft. Und er sagt nicht, hey, hör mal zu, erst wenn du 30 Minuten am Tag in der Bibel liest, wenn du 30 Minuten Zeit mit mir am Tag verbringst, dann liebe ich dich. Und wenn du regelmäßig in die Gemeinde kommst, und wenn du dann noch regelmäßig in die Jugend kommst, dann wird meine Liebe immer größer zu dir. In der Welt, da findest du Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Dann sind so Voraussetzungen, hey, wenn du mir das Leben ermöglichst, welches ich mir wünsche, dann werde ich dich lieben. Wenn du immer für mich da bist, wenn du mir zuhörst, wenn du mich verstehst, dann liebe ich dich. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Wie sah die Liebe von Jesus zu uns Menschen aus? Ganz einfach, sie ist bedingungslos. Da ist keine Bedingung. Liebt Jesus uns, wenn wir 1000 Mal mit derselben Sünde zu ihm kommen und sie ihm beichten, wenn wir sie bekennen? Liebt Jesus uns immer noch? Ja. Wir können zu ihm kommen und Jesus nimmt uns immer wieder neu an und er vergibt uns. Wie sah die Liebe Jesus aus, als er am Kreuz hing? Als sie ihm die Nägel durch die Hände geschlagen haben, als sie ihn aufgerichtet haben und er da hing. Wie sah seine Liebe dann aus? Jesus hängt am Kreuz und es ist so krass und er bittet um Vergebung für die Menschen. Und sagt, der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und anstatt sie zu verfluchen oder verhasst auf die Menschen zu sein, was wahrscheinlich normal wäre, nein, bittet er für sie. Er betet für sie und er liebt sie und er nimmt sie an, trotz ihrer Taten. Und dann bittet er sogar um Vergebung. Und dann ist er bereit, für sie zu sterben. Und es sagt Gott, und so soll die Liebe in der Ehe sein. Das ist unfassbar. Und Gott kommt hier mit einem Liebesmaßstab um die Ecke, bei dem man sagen muss, Gott, keine Chance, unmöglich, ich bin raus. Schaffe ich nicht. Und ehrlich gesagt, an diesem Punkt in der Vorbereitung habe ich gemerkt, wie schwer mir dieses Thema fällt. Warum ich es am liebsten überhaupt gar nicht halten würde oder gar nicht halten möchte, weil ich in der Vorbereitung einfach gemerkt habe, was Gott über die Ehe sagt und ich komplett versag. Ich dachte mir so, ich darf hier gar nicht vor uns stehen. Das sollte jemand anders machen. Und ich komme mir vor wie der größte Heuchler, weil ich euch was sage und merke, ich schaff's nicht. Ich bekomme es nicht hin. So eine Liebe, das bekomme ich nicht hin. Keine Chance. Aber dann ist mir auch bewusst geworden, ich weiß, Gott erwartet keine Perfektion von mir. Aber ich soll versuchen, ich darf versuchen, diese Dinge umzusetzen und immer wieder neu und neu, Tag für Tag, bin ich von seiner Gnade abhängig und darf dazulernen und erkenne, wo es Dinge in meinem Leben gibt, wo verändert werden müssen, wo ich auch in der Ehe total versag. Und es bringt mich auch immer wieder an den Punkt, wo ich merke, diese Liebe, es ist gar keine menschliche Liebe. Das ist unmöglich. Das ist eine göttliche Liebe. Und wir werden aufgerufen in der Ehe, einander so zu lieben. Einander anzunehmen und einander bereit sein zu vergeben. Ich denke mir so, wenn Jesus am Kreuz hing und trotzdem bereit ist zu vergeben und anzunehmen, dann werden wir auch aufgerufen, auch so in der Ehe einander zu lieben, anzunehmen und zu vergeben. Das ist schon ein wahnsinnshoher Maßstab. Und wenn ihr diese Dinge tut, dann spiegeln wir die Liebe Gottes in der Ehe. Ihr glaubt wahrscheinlich gar nicht, wie oft Yassin und ich ein Zeugnis sein durften in der Ehe. Und ich sage das nicht, um Yassin und mich in ein tolles Licht zu stellen. Überhaupt nicht. Darum geht es mir nicht. Ich sage das, weil dieses Miteinander in der Ehe den Menschen um uns herum sehr, sehr stark auffällt. Dass diese Liebe Gottes auch wie ein Licht ist, das diese Dunkelheit durchdringt, das in der Dunkelheit aufleuchtet und es fällt sofort auf. Und wir hatten das alleine schon dadurch gemerkt, nur dadurch, dass wir verheiratet sind. Ist mir immer wieder aufgefallen, waren wir ein Zeugnis, wahrscheinlich, weil man in diesem jungen Alter nicht heiratet, noch nicht unbedingt verheiratet ist. Ja, das machen wir doch später, nachdem man alles getestet hatte, wenn man alles ausprobiert hatte. Und dann kam immer wieder so Reaktionen, so, okay, krass, verheiratet. Und es kam nie was Negatives. Und irgendwie war es immer sehr positiv. Und man konnte ein Zeugnis sein. Wir waren immer wieder, oder durften, wir waren Zeugnisse, obwohl wir es gar nicht gewusst hatten, indem wir zum Beispiel ganz normal miteinander geredet hatten. Ich habe mal mit Yassin telefoniert, Yassin war auf der Arbeit, ich war zu Hause und dann hat Yassin mir erzählt, nachdem sie aufgelegt hatte, waren die Kollegen total erstaunt, hat gefragt, hey, redet ihr immer so miteinander? Also wir haben ganz normal geredet. Und die so, ja schon. Seid ihr immer so zueinander? So, ja, schon. Dann hat die gemeint, hey, bei uns läuft es nie so, wir streiten immer. Und du kannst mir glauben, das ist kein Einzelfall. Meine Kollegen erzählen es mir genauso, das ist gang und gäbe, der Umgangston ist ganz anders. Sowas fällt auf. Und ich denke mir so, was für ein Riesengeschenk von Gott, oder? Was für ein Riesengeschenk von Gott an uns Menschen. Und mir ging es so, und ich dachte mir so, hey, wenn wir wirklich verstehen, was Gott mit dieser Ehe geschaffen hat, was seine Idee ist, was sein Plan ist und was er uns geben will, dann dachte ich mir so, hey, dann ist da gar kein Platz für so Beziehungsspielereien. Überhaupt kein Platz. Auch auf Gang und Gäbe. Hey, den finde ich süß, bin mal mit dem zusammen. Vielleicht danach mit dem, mal gucken, mal hier, mal da. Vielleicht mit dem, mal gucken, ob was draus wird. Nein, mach das nicht. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, die Person zu heiraten, mit der du zusammen bist oder mit der du überlegst, zusammenzukommen, dann lass das Kind Gottes die Finger davon. Ganz einfach. Einfach ist es nicht, wenn man verknallt ist, klar. Aber lass die Finger davon. Wenn du aber die Person, die du vielleicht schon längere Zeit beobachtest, die du gesehen hast, wie sie sich verhält, wie die Person lebt, wenn du eben erkennst, dass dieser eine Mann, auf den du vielleicht dein Auge geworfen hast, ein gottesfürchtiger Mann ist, der Jesus wirklich von Herzen liebt, wenn du die Frau, auf die du dein Auge geworfen hast, auf die du schon eine Weile schaust, beobachtest und merkst, hey, das ist eine Frau nach dem Herzen Gottes, die versucht, in den Wegen Gottes zu leben, dann heirate sie. Natürlich nur, wenn sie ja sagt. Das gehört dazu. Wenn es passt, dann worauf wirst du warten? Das klingt so einfach, aber hey, wenn die Grundlage stimmt. Und damit ihr das leben könnt, was Gott sich für euch als Ehepaar vorgestellt hat, und es ist ganz ehrlich, würde ich sagen, hey, das ist was Wunderbares. Und trotz aller Höhen und Tiefen, die man in der Ehe erlebt, kann ich trotzdem sagen, es ist der Hammer. Und es lohnt sich. Und der amerikanische Jugendpastor Jonathan Pokluda hat mal in seinem Podcast Folgendes über Dating gesagt, und das fand ich ganz interessant. Daten, ohne die Absicht zu haben, die Person zu heiraten, ist wie wenn man ohne Geld shoppen geht. Du gehst entweder frustriert nach Hause oder du wirst etwas mitnehmen, was dir nicht gehört. Ich lese nochmal vor. Daten, ohne die Absicht zu haben, die Person zu heiraten, ist wie wenn man ohne Geld shoppen geht. Du gehst entweder frustriert nach Hause oder du wirst etwas nehmen, was dir überhaupt gar nicht gehört. Ich bin vor einigen Monaten auf diesen Jugendpastor aufmerksam geworden. Mir wurde so ein Podcast von ihm empfohlen. Und ich bin da so querbeet eingestiegen. Ich dachte mir, soll mal gucken, was der so zu erzählen hat. Und dann ging es gleich los mit dem Thema Dating. Partnerschaft, dann ging es um Attraktivität, Sexualität vor der Ehe, Partnerwahl und alles, was so irgendwie dazugehört. Und ich bin voll daran hängen geblieben. Und obwohl ich schon einige Jahre verheiratet bin und ich mir dachte, es geht mich gar nichts an, hat mich das so erwischt. Und ich habe das alles so in mich aufgesaugt, weil mir einfach nochmal bewusst geworden ist, als er darüber geredet hat, unter wie vielen Anfechtungen wir eigentlich stehen. Unter wie vielen Anfechtungen auch ihr steht. Der größte Teil ist hier nicht verheiratet. Und mir ist aber bewusst geworden, hey, das sind so viele Anfechtungen. Wir suchen Orientierung, fragen uns, was ist wichtig? Was ist richtig? Worauf soll ich achten? Und gleichzeitig sehen wir diese Versuchungen, die uns immer wieder neuen Gefahren bringen. Und als ich es gehört habe, da musste ich immer an euch denken. Immer an die Jugend. Weil ihr vor dieser wichtigen Entscheidung steht. Ihr seid teilweise in einem Alter, wo man sich Gedanken über Partnerschaften und Ehe macht. Und es ist auch ganz normal. Und das meine ich wirklich so, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und es liegt mir sehr auf dem Herzen, weil ihr einfach in diesem Alter seid und weil sich Beziehungen gebildet haben und weil ich das selber auch so erfahre, ich wünsche mir eine Sache für jeden Einzelnen von euch. Und das meine ich wirklich so und liegt mir auf dem Herzen. Ich wünsche mir für jeden von euch eine starke, stabile Ehe. Eine Ehe, die unter Gottes Leitung steht. Weil das ist lohnenswert. Das ist die Grundlage. Und es gibt nichts Besseres. Und sage ich, hey, trefft weise Entscheidungen. Damit die Ehe nicht zum Knast wird. Trefft weise Entscheidungen. Und die Ehe unter Gottes Leitung zu führen, ist das Beste, was es gibt. Und ich glaube, hätte mein Jugendleiter es damals so gesagt, hätte ich wahrscheinlich so drauf reagiert, dass ich gesagt hätte, so, ja, passt schon, schon wichtig. Ich achte drauf. Und heute würde ich sagen, das ist die Grundlage. Nichts mit, ja, so ein bisschen, mal gucken, dass ein paar Sachen passen. Nein, das ist die Grundlage. Und zum Abschluss möchte ich dir sagen, wenn wir den Erfinder der Ehe mit in die Ehe hineinnehmen, und uns unter seine göttliche Leitung stellen, wenn wir uns in diesem Rahmen seiner Ordnungen bewegen, den er uns gegeben hat, wenn er in deinem Leben auf dem Thron sitzt und in dem Leben deines Ehepartners, dann darfst du ein Stück Paradies erahnen, so wie Gott es damals gemacht hat. Und das wünsche ich euch allen. Amen.